Generell das Thema Trainer für dieses Jahr ist sowieso vorbei, weil ich zu viele andere Verpflichtungen habe, berufliche Natur. Das Traineramt würde ich grundsätzlich nicht ausschließen, aber dieses Jahr nicht mehr. Da kann der liebe Gott anrufen dieses Jahr, kann ich nicht zu sagen. Ja.
So, liebe Crosscourt-Hörerinnen und Hörer, heute ist der 24. April. Zuletzt gesprochen haben wir am 3. April und in dieser Zwischenzeit ist gefühlt eine ganze Menge passiert. Höchste Zeit also für eine neue Folge Crosscourt. Natürlich auch heute an meiner Seite der Sport1-Tennis-Experte, sage ich ganz bewusst, weil er natürlich immer so viele gute Infos parat hat, Stefan Schnürle. Stefan, hi, grüß dich.
Ja, hi Dennis, hallo an alle. Ich bin zum Glück rechtzeitig wieder aufgetaut aus dem Eisschrank in München, welcher uns aber zum Glück einen würdigen und ja auch überfälligen Champion hervorbrachte.
Und wie? Das muss man wirklich sagen. Jetzt hast du München gerade angesprochen, BMW Open, bist vor Ort gewesen. Wir haben mit Struff da ja eine wirklich super Geschichte, zu dem kommen wir dann gleich noch, aber vielleicht noch ganz kurz davor, weil du es gerade schon mit reingeworfen hast, wie war es denn da so, wie hat es dir so insgesamt gefallen?
Es war kalt, falls ich das noch nicht genügend betont habe.
Ja.
Nee, grundsätzlich bin ich ja jemand, der es sogar lieber kühler mag, aber hier war es mit Schneeregen und alles teils schon grenzwertig, also wenn du dich dann eben nicht bewegt hast, also für die Zuschauer war es viel schlimmer, ich war ja eh viel im Pressezentrum beschäftigt und da ging es ja, aber ja. Ich meine, für das Wetter können die Verantwortlichen natürlich nichts und sie können sich auch nicht frei im ATP-Kalender irgendeinen Termin aussuchen. Deswegen an sich ein tolles Turnier, auch für die Zuschauer, sofern sie eben kälteresistent sind. Wenn ich mir nur eines wünschen dürfte, wäre es vielleicht die ein oder andere PK mehr, also aus Journalistensicht, weil da Struff jetzt die erste PK, also abseits von einer kleinen Medienrunde, aber nach einem Match seine erste PK erst nach dem Finale gibt und auch nach dem Halbfinale nichts stattfindet, das fand ich ein bisschen schade. Trotzdem haben wir für euch einige Stimmen und auch ein Einzelinterview sammeln können, wo ich mich vor allem dann auch bei Anne und Sophie bedanke, die da einiges Stimmen ran geschafft haben. Nur Struff war für uns leider, wie erwähnt, so schwer greifbar wie für seine Gegner, aber einmal hört ihr ihn gleich trotzdem.
Aber das finde ich ganz hervorragend, dass du sagst, dass du viele Stimmen mitgebracht hast oder dass ihr viele Stimmen mitgebracht habt, weil das natürlich diese Folge so ein bisschen auflockert und da freue ich mich natürlich auch drauf. Also das ist sehr gut, aber dann lass uns mit Jan-Lennard Struff starten. Ich habe gelesen, drittältester ATP-Debütsieger, der hatte ja noch keinen Titel geholt, hat super lange auf diesen ersten Titel warten müssen. Was sagst du zu seinem Auftritt? Hat gegen Van de Sandschulp gewonnen, hat gegen Ogier Aliassime gewonnen, hat gegen Rune gewonnen und gegen Taylor Fritz. Das sind jetzt auch keine ganz kleinen Namen.
Nee, überhaupt nicht. Also wie ich schon sagte, für mich, es war ein bisschen überfällig, weil für mich war er einer der talentiertesten Spieler über 25 Jahre, der noch keinen ATP-Titel hatte, war ja auch schon nah dran, Finale gegen Stuttgart, als er sogar Matchball hatte. Und ja, sicher kamen ihm die Bedingungen in München, wie gesagt, geringerer Ballabsprung und alles schon ein bisschen entgegen. Aber er hat sich eben auch, finde ich, also hatte ich den Eindruck zumindest, dass er sich für mich auf die Bedingungen mehr eingelassen hat als manch anderer großer Name. Mhm. Und wenn wir da zum Halbfinale gegen Rune kurz kommen, das war echt krass. Also dieses 6-2, 6-0 in 45 Minuten gegen den Sieger der vergangenen zwei Jahre, da hat er unglaublich gespielt. Also wenn er so spielt, dann will ihn, glaube ich, keiner in seinem Draw irgendwo sehen. Klar hat Rune dann auch irgendwann die Lust verloren, zu dem kommen wir noch, aber das war wirklich bärenstark. Ja, ich fand das Finale trotzdem fast noch beeindruckender, weil dann eben nicht alles lief wie im Halbfinale. Klar, auch da spricht es für die Bedingungen, dass Fritz halt im Finale steht, weil ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, den werden wir in dieser Sandplatzsaison nicht nochmal in einem Finale sehen, also zumindest nicht über 250er-Level. Trotzdem war Struff für mich bisher nicht immer für seine Nervenstärke bekannt. Und wie cool er da diesmal bei Satzbällen gegen sich blieb und das war wirklich großartig. Also einen hat er so überragend abgewehrt. Klar, am Schluss im zweiten Satz, als es dann wirklich zum Ausservieren auf den Titel ging, dann uiuiui, da war das eine Aufschlagspiel schon sehr wackelig. Aber er hatte ja das Doppelbreak und hat dann einfach weitergemacht und sich das Break zum Sieg geholt. Und der ist halt aus mehreren Gründen sehr wichtig für ihn. Klar, einmal hat er jetzt diese Hürde genommen. Aber er hat halt auch im Kampf um Olympia einen riesigen Schritt gemacht. Mhm. Da gibt es ja einige Sonderregeln, aber grob gesagt sind die ersten 56 der Rangliste dabei, maximal aber 4 pro Nation. Klar kann man da jetzt sagen, ja, Struff ist 24, das ist ja völlig ungefährdet. Naja, also wenn wir jetzt er hat jetzt 240 Punkte mehr geholt als vergangenes Jahr bei den BMW Open und hat in Madrid halt noch 600 Punkte zu verteidigen. Und würden wir jetzt mal nur 800 Punkte abziehen, dann würde er halt dann sofort auf die Top 70 zurückfallen und wäre auch nur noch 5 bester Deutscher. Also das war schon extrem wichtig.
Ja.
Weil wenn er jetzt in Madrid früh ausscheidet, wäre er immer noch knapp in den Top 50 und zweitbester Deutscher. Und das ist für Olympia halt entscheidend. Und das nimmt ihm jetzt Druck, aber da können wir gleich hören, was er selbst dazu sagt. Ich muss vorweg sagen, das ist die einzige Frage, die nicht von einem von Sport 1 kommt, da wir es zum Finale arbeitsbedingt nicht schafften, aber den geschätzten Kollegen Gerhard Greffmann, der für die SZ ja auch einen schönen Text zu Struffs Erfolg schrieb, hat zum Glück auf Madrid bezogen, das gleiche interessiert wie mich, wie er das da erlebt, wie er mit dem Druck da jetzt auch umgeht, ob ihn das belastet, dass er das Finale zu verteidigen hat.
Ja, also ich glaube, dass es auf jeden Fall leichter ist, mit dem Turniersieg hier dahin zu gehen. Oder mit generell, vor der Aschensaison hatte ich ja in Monte Carlo 200 Punkte gemacht. Hier hatte ich nicht so gut gespielt letztes Jahr, aber in Madrid 600 Punkte. Das ist natürlich dann schon ein bisschen was gewesen, wo ich mir gedacht habe, okay, ich muss jetzt, sollte ganz gut spielen. Aber wie gesagt, mit so einem Turniersieg jetzt im Rücken fühlt es sich besser an, dahin zu gehen, klar. Ich glaube nicht, dass ich das vergleichen sollte mit dem letzten Jahr, weil das einfach eine spezielle Reise war. Das war aus der Quali als Lucky Loser und das wird immer speziell bleiben für mich, würde ich sagen. Egal, was jetzt dieses Jahr passieren wird. Es ist, wenn ich über die Anlage laufen werde, werden, glaube ich, echt ein paar Gefühle hochkommen, Emotionen, so, oh cool, das war unfassbare Zeit, das war 2 Wochen, das hat sich wie 4 Wochen angefühlt da. Das war für mich zum ersten Mal bei einem Turnier so lange drin zu sein und es war schon sehr, sehr speziell. Deswegen kann man das auch gar nicht vergleichen. Ich hoffe natürlich, dass ich weit spielen kann, völlig klar, aber selbst wenn es nicht so sein wird, werde ich nicht sagen, Madrid ist ein schlechter Ort für mich, weil ich hatte schon eine geile Erfahrung mit dem Davis Cup mal da, war sehr, sehr schön und wo wir Viertelfinale gespielt haben, wobei es leider eng rausging, aber das Turnier wird immer speziell sein und ich würde, glaube ich, schlecht dran tun, mich da vergleichen zu wollen, unbedingt jetzt wieder Finale spielen zu müssen.
Ja, schön, das mal so zu hören. Kann man sich auch tatsächlich sehr gut vorstellen, wie das dann so ist. Die Aussage finde ich auch interessant, da 2 Wochen, die sich anfühlen wie 4 Wochen. Mal gucken, was er dann da in diesem Jahr dann leisten kann. Jetzt hast du vorhin schon ganz kurz über den Halbfinalgegner gesprochen, über Holger Rune. Den hat ja Jan-Lennard Struff ganz schön überrollt. Lass uns bei Rune vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Da gab es ja ein bisschen Ärger in Bezug auf die Ansetzung in Monte Carlo. Der musste am 11.04. zweimal spielen und ist dann am Folgetag, also am 12. April, an Sinner gescheitert. Kannst du darauf noch mal eingehen? Und dann vielleicht natürlich auch Folgefrage, wie hast du den ansonsten noch so in München dann auch in diesem Spiel, du hast es schon so ein bisschen angeteased, aber wie hast du ihn da erlebt?
Ja, also mein erster Tipp an Kollege Rune ist halt vielleicht nicht direkt im ersten Match über 3 Sätze mit Sumit Nagal gehen. Das würde, glaube ich, auch schon mal helfen. Und wenn es dir zu viel ist, nicht auch noch doppelspielen. Also da fand er sich, natürlich kann ich verstehen, 2 Matches am Tag, aber das ist halt mal drin im Tennis einfach. Und da haben andere auch schon gehabt. Ich habe von ihm halt, ich würde es ja verstehen, ich sympathisiere bis zu einem gewissen Grad mit Spielern, was Ansetzung betrifft. Gerade auch die Matches nachts finde ich manchmal nicht okay und dann am nächsten Tag das 2. Match. Sicher hätte man auch ihn vielleicht 1 Match später ansetzen können, aber trotzdem, war halt auch auf der PK ein bisschen gehört. Ich habe von Rune nicht wirklich einen Lösungsvorschlag gehört und dann, naja, dann ist es halt so dahingesagt und er beschwert sich natürlich immer. Also das ist halt bei ihm so. Er ist dann auch später angereist, wodurch die Medienrunde auch irgendwie nicht stattfinden konnte. Und ja, Struff war überragend, aber wenn er halt bei einem Return auch schon mal quasi Richtung der Bank unterwegs ist, dann weiß ich auch nicht, wie groß da seine Lust noch war.
Ja.
Das ist halt so eine Sache. Und wie gesagt, ich meine, er selbst, was ich halt dann wieder so bezeichnend finde, nach dem Match lag es natürlich nicht an der Einstellung oder den besseren Gegner. Nein, seine Mutter Anneke hat da dann den dänischen Medien gesteckt, dass ihr Sohn die ganze Woche krank war, der Arme. Also ich saß auf der PK 3 Meter von ihm weg in Reihe 1. Das heißt nichts, aber also er hat zumindest kein Tempo gebraucht, nicht gehustet, er klang ganz normal. Wie gesagt, natürlich kann man trotzdem krank sein, aber er hat in der ganzen Woche nicht einmal den Eindruck gemacht und es ist halt so bei ihm, dass einfach nach jeder Niederlage kommt irgendein absurder Grund, weshalb er verloren hat. Ich bin wirklich überzeugt, dass seine Mutter und er dann eine dreiseitige Liste mit Gründen haben. Also deswegen fällt es mir halt schwer. Und ich hatte ihn ja letztens sogar ganz oben auf meinem Sorgenlisten-Ranking. Aber das liegt halt daran, er könnte noch so viel mehr, finde ich. Also der wird auf Sand jetzt sicher auch wieder seine Erfolge haben, mal einen großen Namen schlagen. Aber für mich sollte der echt da um Titel mitspielen. Und da sehe ich ihn aktuell einfach nicht. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass gerade hinter einigen Favoriten ein kleines Fragezeichen zumindest steht. Weshalb ich auch ihn ein bisschen im Hinblick auf Roland Garros schon fragte, ob er sich das für sich dann als große Chance in diesem Jahr sieht.
You know, it's been more open so far in the clay court season, and the guys who's been dominating on hard courts early in the year are not, you know, clay court specialists. I think game suits hard court better, but let's see. I mean, Medvedev managed to adapt very well last year and win in Rome against me. So, you know, they're playing well. Sinner as well is a great clay court player. So, you know, and Novak is, you know. You can never count him out. He's going to be probably the biggest threat at Roland Garros. So, you know, we have to see. Alcaraz injured again, so tough for him. But let's see how he's going to be when he's going to get back. Yeah, so hopefully we can have a great French Open.
Wir kommen noch zu den anderen Namen, aber fand ich schon eine treffende Analyse von ihm. Und ja, uns hatte noch seine knapp 4-monatige Partnerschaft mit Boris Becker als Coach interessiert. Und ja, wir wollten einfach wissen, hey, ja, war nicht allzu lang, aber vielleicht konnte ihm Becker ja in der kurzen Zeit dennoch weiterhelfen. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein wenig Zeit mitgebracht, denn jetzt kommt seine Antwort in voller Länge.
Serve.
Fand ich sehr gut, sehr gut. Das war ein kleiner Lacher.
Ja, auf den Punkt gebracht, würde ich sagen. Und wir ignorieren jetzt einfach, dass er im vergangenen Jahr sowohl über den ersten als auch den zweiten Aufschlag erfolgreicher war. Also das liegt sicher nicht an Becker, aber nur wie viel Liebe bei der Trennung verloren gegangen ist, dürft ihr jetzt selbst interpretieren bei der Antwort. Aber klar, jetzt ist Becker natürlich für andere interessante Trainerjobs frei und er war zwar nicht in München, aber dafür könnte ihn mein Kollege Robin Wigger bei den Laureus Awards in Madrid sprechen und ja, fragen, ob er sich denn zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit Zverev vorstellen kann, weil da gibt es schon immer wieder Gerüchte.
Ich habe Alexander Zverev schon mal ein paar Jahre betreut, und zwar als Head of Men's Tennis war ich bei vielen Turnieren live dabei, also nach meiner Zeit bei Djokovic sozusagen, von 2017 bis 2020 war ich bei vielen Turnieren bei ihm dabei oder am Telefon, und deswegen wäre das nichts Neues. Es hat damals aus verschiedenen Gründen nicht Fulltime funktioniert und das klappt auch dieses Jahr nicht, weil ich einfach zu viele andere Engagements habe. Aber grundsätzlich ausschließen in der Zukunft 25, 26, möchte ich das nicht. Ich kenne ihn sehr gut, ich mag ihn, ich kenne seine Familie sehr gut und wir sind, glaube ich, familiär befreundet. Aber die Frage stellt sich dieses Jahr nicht.
Ja, und falls nicht Zverev, könnte sich Becker vielleicht sogar eine Rückkehr zu Novak Djokovic vorstellen. Der war ja auch bei Laureus Award und sogar als Sportler des Jahres ausgezeichnet. Hören wir mal, was er dazu sagt.
Nein, also das Thema Trainer bei Djokovic, generell das Thema Trainer für dieses Jahr ist sowieso vorbei, weil ich zu viele andere Verpflichtungen habe, berufliche Natur. Das Traineramt würde ich grundsätzlich nicht ausschließen, aber dieses Jahr nicht mehr. Da kann der liebe Gott anrufen dieses Jahr, kann ich nicht zusagen. Ja?
Ja, blöd, dass er das mit dem lieben Gott noch nachgeschoben hat, weil wenn man einen Teil seines Unfalls glaubt, ist der gute Novak ja davon nicht so weit entfernt. Kurz ernsthaft, dieses Jahr würde einfach auch wenig Sinn machen für Becker, weil er ja weder nach Wimbledon noch nach New York darf. Deswegen wundert mich das nicht, dass er dieses Jahr das Traineramt ausschließt.
Das war ja eine richtige kleine Quickfire-Runde hier von dir. Hat mir sehr gut gefallen mit den vier Stimmen. Zverev ist ja jetzt gerade schon kurz Thema gewesen. Der hat Viertelfinale gespielt in München, hat gegen Garin verloren. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich fand das Statement danach ja so ein bisschen schwach. Er hat ja sinngemäß gesagt, dass ihm aufgrund dieser Bedingungen ja da so alle Waffen genommen worden sind. Natürlich spielt er besser, wenn es wärmer ist, wenn der Ball anders abspringt und so, das ist völlig klar. Aber ich finde trotzdem, das da so drauf zu schieben, dann immer auch vielleicht so ein bisschen schwierig. Also ich finde, man darf es durchaus vielleicht mal kritisieren. Wie hast du Zverev wahrgenommen?
Ja, also ich habe es schon angedeutet, was Fakt ist, Zverev tat sich schwerer als Struff damit, sich auf diese Art der Bedingungen einzulassen. Kann ich auch verstehen erstmal, aber ja, Struff hat halt im Finale trotz Regens durchgezogen und sich da nicht rausbringen lassen. Und ja, also ich verstehe voll, was du sagst. Es sind nicht ideale Bedingungen für Zverev, um sein Spiel durchzuziehen. Er hat ja dann sogar gesagt, wenn nächstes Jahr auch die nächsten Jahre auch Regen und 4 Grad sind, dann geht er davon aus, dass er das Turnier nicht wieder gewinnen wird. Aber ich möchte dann auch sagen, sein chilenischer Gegner Garin war jetzt bisher auch nicht als Spezialist für diese Art von Bedingungen bekannt. Also es ist auch immer, dass ja mit der Einstellung hängt es schon auch zusammen, finde ich. Auch wenn seinem Spiel Stärken beraubt werden, aber er ist einigen Gegnern auch so überlegen, dass er trotzdem noch das gewinnen kann, finde ich.
Aber darf ich eine Zwischenfrage stellen?
Ja, mach.
Wenn ich dich jetzt frage, bei diesen Bedingungen, wo ist denn der Unterschied zwischen Struff und Zverev? Ist es wirklich so, dass Struff, der hat ja einfach so eine unfassbare, druckvolle Vorhand, mit der so viel Zug drin ist. Ist das dann bei diesen langsamen, schwierigen Bedingungen einfach nochmal ein Trumpf, den Zverev in dieser, ja, in dieser Deutlichkeit dann so nicht hat, in deinen Augen?
Ja, die beiden haben schon ein wenig anderes Spiel. Und wie erwähnt, ist es trotzdem sicher auch immer eine Sache, wie man sich drauf einlässt. Aber Zverev wurde auch gefragt, warum sein Spiel denn bei diesen Bedingungen nicht funktioniert, und hören wir doch einfach mal, was er selbst dazu sagt.
Ich meine, jede einzelne Sache, die ich gut mache, normalerweise in meinem Tennis und in meiner Karriere, wird mir einfach weggenommen. Mein Aufschlag wird mir weggenommen, meine Vorhand, die relativ hoch abspringt, wird mir weggenommen, weil, wie Sie selber gerade gesagt haben, es geht nichts mehr über die Schulter. Meine Rückhand, die durch den Platz geht und schnell ist und somit auch Probleme macht zu meinem Gegner, wird mir hier weggenommen. Das heißt, ich hab keine Waffen.
Ich fand, eigentlich hat er sich sonst ganz gut gegeben. Er war sich seiner Rolle als wichtigster Spieler für das Turnier, glaube ich, schon bewusst. Und die Niederlage spielt jetzt aufs große Ganze geblickt eigentlich keine Rolle, wenn wir uns ehrlich sind, weil es halt andere Bedingungen sind, die du so in der Sandplatzsaison nicht nochmal hast. Das Einzige, wofür halt die 200 Punkte nicht schlecht gewesen wären, ist das Ranking. Weil da sieht der Rückstand auf Medvedev erstmal schon deutlich aus, aber der muss ja noch unter anderem 1000 Punkte in Rom verteidigen. Und da kann man jetzt schon sagen, klar, Platz 4 oder 5, who cares? Für die Setzliste für die French Open finde ich das aber schon wichtig, weil natürlich sind Überraschungen immer möglich. Aber auf 5 kannst du halt theoretisch vom Viertelfinale bis zum Finale echt hintereinander auf Djokovic, Sinner und Alcaraz treffen, was als Vierter nicht geht. Und ich halte es für unmöglich, 2 rauszunehmen und dann im dritten im Finale immer noch also genug Kraft zu haben, um dem Finale zu schlagen. Das ist nur so eine kleine Sache. Ansonsten, er muss ein wenig aufpassen, dass er kein Tsitsipas-Problem aufs Hand kriegt. Da habe ich ihn auch noch dazu gefragt, das hören wir dann beim nächsten Mal. Aber jetzt steht ja erstmal mit Madrid ein Turnier an, was ihm super liegt, seinem Spiel. Mit der Höhe, wo eben der Ball deutlich höher abspringt. Und da haben wir ihn auch gefragt, mit welchen Erwartungen er da jetzt anreist.
Ich finde, dass ich vom Tennis her und von den Schlägen her gut spiele. Deswegen habe ich auch die Resultate gehabt, die ich dieses Jahr gehabt habe. Und Madrid ist ein Ort, den ich liebe. Da ist es wirklich so, dass ich mich immer eigentlich wohlgefühlt habe. Und deswegen möchte ich dort auch um den Titel mitspielen.
Ja, Madrid, dann also das, was als nächstes ansteht. Da will ich dann aber hinterher auch, wenn es nicht so weit geht, nicht dieselben Ausreden hören, weil die zählen da dann nicht so richtig. Hast du sonst noch ein Fazit zu München? Ich meine, du hast natürlich jetzt schon viele Dinge gesagt und auch mehrfach betont, dass es kalt gewesen ist. Ich glaube, ein kleines Interview wartet da auch noch mit Dominik Köpfer, richtig?
Das ist richtig. Erst kurz zum Fazit. Also Zuschauer waren großartig, Organisatoren, Mitarbeiter haben auch ihr Bestes versucht, aus den Bedingungen zu machen. Also Pressekonferenzen habe ich erwähnt, dass die auch teils nur 4-5 Minuten dauerten. War alles in allem schon gut. Ist eben 250er, also ich würde schon sagen, dass man Unterschied zum Beispiel zum Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart, der ja leider immer zeitgleich stattfindet bei den Damen, sehen kann. Aber ab 2025 werden die BMW Open ja auch ein 500er. Da bin ich gespannt, was sich ändert. Das wird ja erstmal auf dem provisorischen Center Court gespielt, weil da sind die Vorschriften besagen ja der ATP, dass bei einem 500er auch mindestens 7000 Plätze zur Verfügung stehen müssen. Mhm. Und der neue Center Court soll dann 2027 fertig sein. Ob er ein Dach bekommt, ist noch offen. Ist natürlich eine Kostenfrage, aber solange man zum Start der BMW Open stehe und Regen erwarten kann, fände ich es gar keine schlechte Idee. Genau, und ein Einzelinterview mit Dominik Köpfer konnten wir sogar auch noch abstauben, also genauer gesagt meine Kollegin Sophie Affeld. Und dafür hört ihr jetzt einen 4-minütigen Ausschnitt. Köpfer hat ja erst vor wenigen Wochen mit Rang 44 ein neues Career High erreicht und er spricht jetzt ein wenig über seinen Kampf zurück nach Verletzungen. Ja, Audioqualität ist nicht perfekt, aber es gab leider keine ruhigere Ecke. Ich hoffe, es geht für euch trotzdem.
Sie haben diese guten Ergebnisse am Anfang des Jahres auch schon angesprochen. Die waren ja allesamt auf Hartplatz. Sind Sie da ein bisschen traurig, dass es jetzt auf den Sand geht oder freuen Sie sich trotzdem?
Nö, eigentlich finde ich es ganz gut, auf Sand zu spielen. Ich bin immer auf Sand aufgewachsen, Sand und Teppich im Winter, wenn es im Kalt war. Aber ja, es dauert immer ein bisschen, wenn du von Hartplatz kommst, dann wieder auf Sand spielst. Timing zu finden, Selbstvertrauen zu finden und dann, ich denke, wenn ein Sieg kommt, dann kommt die Selbstverständlichkeit auch ein bisschen und dann das Selbstvertrauen wieder. Deswegen, ja, das erste Match zu gewinnen wäre jetzt wichtig in den nächsten Wochen oder in der nächsten Woche in Madrid, hoffentlich dann schon und ja, dann geht es hoffentlich auch auf Sand wieder aufwärts. Und,
Sie haben im März jetzt die beste Ranking-Position Ihrer Karriere erreicht vor kurzem. Würden Sie sagen, das spiegelt auch Ihr Spiel wieder? Also spielen Sie auch so gut wie nie zuvor?
Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden, wie ich spiele. Ich denke, es kann immer besser spielen, kann immer besser werden. Aber ja, auch physisch fühle ich mich gut, ziemlich fit. Habe ja konstanter gespielt als in den letzten Jahren. Deswegen kommt dann auch gute Ergebnisse zustande. Und ja, das Ranking kommt mit den Ergebnissen. Es ist immer schwer, nicht drauf zu schauen aufs Ranking, aber ja, macht man halt trotzdem.
Das glaube ich gern. Sie wurden ja durch Verletzungen auch mal wieder zurückgeworfen, von daher auch gut, dass Sie jetzt sagen, Sie fühlen sich aktuell physisch gut, sind ja zwischenzeitlich dann auch aus den Top 200 sogar kurz mal gefallen, müssen sich über die Challenger auch wieder hochspielen. Was haben Sie trotzdem aus diesen Monaten eigentlich auch Positives mitgenommen?
Ja, bei den Challengern spielst du halt viele Matches, wenn du viel gewinnst. Das gibt dir natürlich Selbstvertrauen und das hilft dann natürlich auch bei den größeren Turnieren. Das ist ja nochmal was anderes, wenn du in so einem Turnier spielst, wo dann wirklich jeder in den Top 100 stehen, ist das schon nochmal ein anderes Level, würde ich sagen. Ich spiele einfach konstanter und geben dir nicht so viele freie Punkte. Aber ja, das Positive war, dass ich eben viele Matches spielen konnte, viele gewinnen konnte und dann das Selbstvertrauen eben auch kommt, was wichtig ist im Tennis. Und ja, im Tennis verliert man eben jede Woche, außer du gewinnst das Turnier. Deswegen war es bei den Challenger, glaube ich, 2 oder 3 gewonnen letztes Jahr, war es ganz schön, dann auch ja, Erfolge zu feiern, auch wenn es bei den kleineren Turnieren war.
Sie hatten ja auch Probleme mit dem linken Schlagarm und der Schulter. Hatten da, glaube ich, wenn das immer noch so ist, keine Diagnose irgendwie bekommen. Wie schwer ist es da auch, in dieser Ungewissheit zu leben? Und haben Sie vielleicht auch Angst im Alltag, dass immer mal wieder Probleme machen können?
Im Alltag habe ich es eigentlich nie gemerkt. Es war immer nur beim Aufschlag, deswegen ja, es war blöd, weil ich wirklich alles versucht habe und es ging nicht wirklich weg. Deswegen war es schwer, dann richtige Maßnahmen zu finden. Aber mittlerweile weiß ich, was es war, aber irgendwas hat geholfen, ob es die Zeit war oder bestimmte Übungen. Aber im Moment ist es gut, dann kann ich wieder normal trainieren, was hilft, dass ich dann auch in den Matches fitter bin und mich besser fühle. Und ja, deswegen bin ich froh, dass es einigermaßen jetzt überstanden ist.
Hatten Sie jemals Zweifel, dass Sie es zurück in die Top 50 schaffen? Oder waren Sie sich eigentlich immer sicher, dass Sie das Niveau wieder erreichen?
Nee, sicher war ich mir da nicht. Letztes Jahr 280 habe ich das erste Turnier. In der Quali in Mexiko war ich im Break hinten im dritten Satz gegen irgendeinen, der 500 stand. Da kommen dann schon Zweifel auf. Und ja, das ist nicht so leicht, immer auch im Kopf dann eben ja, motiviert zu bleiben, weil es halt dann doch ein langer Weg ist, um dich dann wieder hochspielen zu können, weil du wirklich dann Turniere gewinnen musst. Dass du dich wieder hochspielst in 2, 3 Runden beim Challenger, bringt einfach nichts mehr mit dem Ranking, wenn du in die Top 100 willst oder weiter hoch. Deswegen waren Zweifel schon da und ja, war froh oder auch ja, ein bisschen selber überrascht, wie schnell es dann auch ging.
Ja, Audioqualität ist nicht perfekt, aber Dominik Köpfer auch sehr interessant. Der hat mir dieses Jahr unter anderem im Davis Cup auch schon sehr gut gefallen. Es ist ja nun mal ein richtiger Fighter und da war er ja in Ungarn auch absolut gefordert. Das hat er, finde ich, zu der Zeit richtig gut gemacht. Stefan, wir müssen jetzt natürlich noch über 2 Spieler sprechen, die erwartungsgemäß auf Sand dann doch wieder ein bisschen stärker werden. Tsitsipas gewinnt Monte Carlo gegen Rüd und Rüd gewinnt Barcelona gegen Tsitsipas, um das mal so einzuleiten. Was sagst du zu diesen beiden Duellen, die dann ja doch ein bisschen unterschiedlich verlaufen sind?
Ja, also erstmal von Rüd sind wir es ein bisschen gewohnt, dass der so ein kleiner Sandbad-Spezialist ist, auch wenn er diesen einen Run bei den US Open hatte. Bei Tsitsipas, da entwickelt sich langsam ein wenig dahin, finde ich. Egal wie schlecht er davor agiert, auf Sand erwacht er wieder zum Leben. Ist bei ihm auch zu erklären, sind viele Dinge, die bei ihm auf Sand halt besser funktionieren. Sein Ausschlag, beziehungsweise vor allem dieser Kicksurf nach außen, sein Topspin kommt besser zur Geltung, er schafft es mehr Länge in die Returns zu kriegen. Und klar, am Ende ist es vor allem diese Rückhand, wo auf jedem anderen, auf dem Hartplatz kannst du ihm einfach dahin servieren auf die Rückhand und dann machst du zu 90% den Punkt. Und das ist halt auf Sand nicht so. Da produziert er auch nicht ständig Rahmenbälle mit der Rückhand. Hat mehr Zeit und dann sieht die auch viel besser aus. Und klar, die Finals, wobei ich finde ja, Tsitsipas größter Sieg war sogar der im Halbfinale über Sinner. Sicherlich auch ein wenig begünstigt durch eine falsche Entscheidung von Linienrichter und Schiedsrichterin, plus den Krämpfen von Sinner, klar. Aber trotzdem, er ist die ganze Zeit da dran geblieben und war wirklich aktiv und aggressiv gegen den Topspieler wie Sinner, der ja wirklich der beste Spieler dieses Jahr bisher ist, hat den Aufschlag attackiert, selbst versucht mit der Vorhand Druck zu machen, nicht Sinner erst das Kommando zu überlassen. Und so hat er ja auch dann das erste Finale gewonnen, um dazu dann mal zu kommen, weil er war einfach fast ständig am Drücker und Ruiz einzige Taktik schien darin zu bestehen, ja, hoch auf die Rückhand von Tsitsipas zu spielen und auf Fehler zu hoffen. Und das war halt, ja, auf Sand ist das halt keine erfolgreiche Taktik, jetzt nur auf diese Fehler von der Rückhand zu warten. Daher war ich da von Ruiz zum Beispiel jetzt in Monte Carlo noch nicht komplett überzeugt, obwohl er ja Djokovic geschlagen hat, was sicher wichtig war. Da hat er auch, nachdem er den zweiten Satz klar verloren hat, wirklich Anfang Satz 3 stark dagegen gehalten. Aber am Ende wurde ihm von Djokovic da schon ein bisschen über die Ziellinie geholfen, als Ruiz auch zu wackeln begann. Und da hat er gewonnen, der Norweger, weil einfach Djokovic ja noch nicht diese Fitness hat. Also Ruud war einfach der Fittere, hat die längeren Ballwechsel besser weggesteckt und das hat ihm da geholfen. Und dann hat sich das, da war ich schon so, hatte ich immer noch so Fragezeichen bei Ruud deswegen. Und das hat sich dann aber mit der Final-Neuauflage jetzt in Barcelona eigentlich komplett gedreht, weil das ist der Ruud, den ich auf Sand sehen will. Hat natürlich auch besser serviert, aber vor allem war er von der ganzen Art und Einstellung viel mutiger. Die Vorhand war um Welten besser als in der Vorwoche. Er hat sich die Rückhand die Linie runtergetraut. Das ist ein ganz wichtiger Schlag, wenn er auf Sand die Großen schlagen will. Nur ein bisschen komisch fand ich dann, dass sich der arme Kasper dann bei der Siegerehrung anhören durfte, wie eine Sängerin Time to Say Goodbye schmetterte. Das fand ich irgendwie seltsam nach seinem größten Triumph. Vielleicht war auch Tsitsipas gemeint mit seiner 0-11-Bilanz in 500er-Finals. Aber ja, wahrscheinlich hatte Ferrer nur vergessen, Sängerin wieder abzusagen, nachdem er ja eigentlich, glaube ich, für Nadal diese Abschlusszeremonie geplant hatte. War schon komisch, aber trotzdem großer Sieg für Casper Ruud auf jeden Fall.
Ja, das ist da vielleicht dann nicht ganz, ganz richtig gelaufen. Diese beiden Turniere geben natürlich jetzt aber beiden Rückenwind. Jetzt natürlich die Frage, würdest du die denn jetzt auch als Favoriten für Roland Garros bezeichnen?
Definiere Favorit. Also ist ein Favorit jemand, dem ich zutraue, Halbfinale oder eventuell sogar Finale zu erreichen, oder muss ein Favorit in meinen Augen auch eine relativ gute Chance auf den Titel haben?
Naja, eigentlich ist es ja so, also jetzt müsste man die Definition mal nachlesen, aber das macht ja jeder, definiert ja auch jeder für sich anders, aber man spricht ja auch von Titelfavoriten. Das bedeutet ja, dass jemand eine sehr große Chance und viel größere Chance als andere Spieler hat, den Titel zu holen. Deswegen wollen wir mal in diese Richtung vielleicht gehen.
Ja, also wenn du Titelfavorit sagst, dann sind sie in meiner Welt noch keine. Mhm. Das mag seltsam klingen, weil die beiden haben gerade bei zwei ja, recht großen Sandturnieren gegeneinander gespielt im Finale. Aber die Frage, die ich mir stelle, und du und ihr da draußen könnt gerne dieses Gedankenexperiment ja mal mitmachen. Auf wen müssten die beiden im Finale der French Open treffen, dass ihr sagen würdet, okay, da haben sie echt eine gute Chance zu gewinnen? Also klar mögen einem da gerade ein, zwei Namen einfallen, aber man muss ja davon ausgehen, sollte ein Alcaraz, Djokovic, Sinner oder vor allem auch ein Nadal, so unrealistisch das gerade erscheinen mag, ein French Open Finale erreichen, dann haben sie sich bis dahin in Form gespielt. Und dann mit der großen Bühne berücksichtigen, würde ich immer auf einen der vier setzen in einem Duell mit den beiden. Das einzige Duell, wo ich beiden eine größere Chance geben würde im Finale, ist, wenn sie gegeneinander spielen. Dann sage ich, okay, da gebe ich ihnen 50-50. Ja. Also vielleicht noch gegen Zverev, okay, weil der hat das auch noch nicht erreicht, da könnten auch die Nerven wenig flattern. Aber kannst du mich gerne nochmal zum Start der French Open fragen, sollten Alcaraz, Djokovic, Sinner und Nadal bis dahin nicht mehr gezeigt haben, dann überdenke ich das vielleicht nochmal.
Ja, ganz interessant. Vielleicht, ja, wir brauchen einen Überraschungsfinalisten, damit es dann entweder für Rüd oder Tsitsipas vielleicht mal reicht. Und die haben ja schon beide mal im Finale gestanden. Ne? Tsitsipas war doch sogar schon mal 2-0 vorne da gegen Djokovic damals. Und auch Rüd hat ja schon, wissen wir ja nun auch, Roland Garros Finale schon gespielt. Jetzt müssen wir natürlich über die drei noch reden. Du hast die gerade schon ein bisschen angeteased, die jetzt irgendwie zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade aufnehmen, mal nicht zu Beginn unseres Podcasts beleuchtet werden. Das ist ja sonst eigentlich eher die Regel. Djokovic, Alcaraz und Sinner. Aber den müssen wir natürlich auch noch mal so ein bisschen einordnen. Also Djokovic spielt dieses Halbfinale in Monte Carlo gegen Rüd, ist jetzt dann in Madrid nicht dabei. Sinner spielt ein Halbfinale in Monte Carlo, verliert es gegen Tsitsipas. Und bei Alcaraz ist das letzte Match schon etwas länger her, Ende März in Miami. Dann diese Verletzung am Schlagarm. Jetzt habe ich gelesen, Ferrero hat so ein bisschen Entwarnung gegeben und der wird jetzt in Madrid, wo er ja gut gespielt hat, in den letzten Jahren dann wohl wieder eingreifen. Was denkst du über die? Machst du dir da irgendwie Sorgen?
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep breathing.
Na, noch bei keinem. Am ehesten sicher Alcaraz mit der Armverletzung. Du hast es erwähnt mit der Entwarnung und dass er jetzt wohl Madrid spielt. Dennoch müssen wir mal schauen, wie sein Arm jetzt auf ein längeres Match und vor allem dann noch mehrere in Folge auch mit kurzen Abständen reagiert. Ist ja schon ein bisschen verletzungsanfällig. Aber eventuell haben er und sein Team diesmal auch wirklich nur smart reagiert und es mehr als Vorsichtsmaßnahme gemacht, da aus den Turnieren rausgezogen, bis der Arm wieder vollständig okay ist. Also wir werden jetzt sicher in Madrid da mehr erfahren. Wenn der Arm sich nicht mehr meldet, hat er mit Sicherheit noch genug Zeit, um sich bis Paris in Form zu spielen. Bei Djokovic weiß man ja nur, dass die Absage keine gesundheitlichen Gründe haben soll.
Ja.
Halbfinale in Monte Carlo ist für ihn ja durchaus ein gutes Ergebnis. Also da ist er echt schon schlechter in Sandplatzsaisons gestartet. Klar ist es für ihn auch selten, aber auch nicht völlig neu, dass er bis dato in der Saison noch keinen Titel gewonnen hat. Ich meine, 2022 ist noch nicht so lang her. Da hatte er natürlich Anfang des Jahres ein paar Einreiseprobleme. Aber da hat er auch erst dann Rom als erstes Turnier gewonnen, kurz vor den French Open. Also auch da sehe ich keinen Grund zur Panik. Einzige, was auffiel, ich habe es ja vorhin schon mal kurz angedeutet, dass er körperlich noch nicht bei 100% wirkt. Rüd war da am Ende nicht unbedingt der bessere, aber klar der fittere Spieler. Djokovic kennt aber seinen Körper natürlich am besten und halt ihn echt für so smart, dass auch er selbst das gemerkt hat. Und vielleicht schiebt er jetzt einfach irgendeinen Fitnessblock ein, damit er das da den Rückstand aufholt. Und bei Sinner habe ich sogar die wenigsten Fragezeichen. Also laut eigenen Aussagen war es jetzt wohl doch nur ein Krampf gegen Tsitsipas am Ende und keine Verletzung, die er im Match angedeutet hat, damit er sich behandeln lassen kann. Dass er auf Sand nicht alles dominieren wird wie auf Hartplatz, ich glaube, das war uns allen klar. Und dafür fand ich seine erste Woche auf Sand direkt nach den Erfolgen auf Hartplatz schon beeindruckend. Also ich meine, wenn es die klare Fehlentscheidung gegen ihn nicht gibt, als der zweite Aufschlag von Tsitsipas ja wirklich deutlich im Aus war, dann ist er mit Doppelbreak im dritten Satz vorne und gewinnt das Match. Und wahrscheinlich auch das Finale, also so wie Rüd gespielt hat auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist halt... Er bekam ja dann wohl, wenn man ihm glaubt, Krämpfe, weil es nochmal eng wurde und er nervös wurde. Sowas haben wir auch schon von Alcaraz gesehen. Da sind beide offenbar ein wenig anfällig. Das muss man mal beobachten. Aber ansonsten war es ein guter Start in der Sandplatzsaison. Und ja, also wie gesagt, von den dreien, wenn du jemand hören willst, der mir Sorgen macht, dann sage ich André Rublev. Also der seit seiner Disqualifikation komplett von der Rolle wirkt und jetzt 4 Matches in Folge verloren hat. Wie sehr es ihm in ihm brodelt, gerade sieht man ja auch dann an die Art, wie er seine Schläger zerhackt. Es wird ja jedes Match aggressiver und verzweifelter. Das macht mir dann eher Sorgen. Aber Fakt ist trotzdem natürlich, dass die ganz großen Favoriten noch ein bisschen auf Formsuche sind und das öffnet eine Chance für andere. Und ja, das haben wir auch Zverev gefragt, wie er das denn so wahrnimmt.
Ich glaube, das ist immer so ein bisschen wahr die letzten paar Jahre. Ne? Also wenn jetzt Rafa nicht alles gewonnen hat, gab es verschiedene Sieger bei den Masters-Turnieren, gab es verschiedene Sieger bei den kleinen Turnieren auf Sand. Und dann zu Paris ist es immer so, dass die Topspieler trotzdem ihre Form finden. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Djokovic seine Form finden wird. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wenn Rafa gesund bleibt, dass er seine Form finden wird. Ich bin mir sehr sicher, dass ein Carlos Alcaraz seine Form finden wird. Das ist gar keine Frage. Ich bin mir aber auch relativ sicher, dass ich meine Form auch finden werde. Und dann wird es darauf ankommen, wer das beste Turnier spielen wird. Ja, und es ist einfach angenehm zu wissen oder in meinem Kopf selber zu wissen, dass ich einer von den Spielern sein kann, was bei mir letztes Jahr ein Riesenfragezeichen war. Ich meine, letztes Jahr über die ganze Sandplatzsaison war ich nicht mal annähernd auf dem Niveau von den anderen Spielern. Und wenn es dieses Jahr anders ist, dann bin ich sehr glücklich darüber.
Und dann müssen wir natürlich noch über jemanden sprechen, der in Barcelona zurückgekommen ist. Kein geringerer als Rafael Nadal. Da interessiert mich natürlich gleich auch deine Meinung. Hat gegen Kuboje erst gewonnen, ist dann auf Alex de Minaur getroffen. Das ist natürlich ein, also physisch ganz anderer Prüfstein. Da kann man wirklich mal so sehen, wo jemand steht. Ich habe mir auch Teile davon angeguckt, auch gegen Kuboje. Da dachte ich erst noch so, okay, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, wobei man schon hier und da so ein bisschen die Spritzigkeit vermisst. Aber gerade so im Duell mit de Minaur, da fällt einem schon auf, dass da mittlerweile ein bisschen was fehlt. Und das Interessante ist ja auch, wenn Nadal jetzt in Madrid gewinnen sollte, seine erste Runde gegen einen Wildcarder, einen US-Amerikaner, dann trifft er wieder auf Alex de Minaur. Da kann also möglicherweise auch relativ schnell schon wieder Schluss sein. Wie hast du Nadal selbst wahrgenommen?
Ja, ähnlich. Also im Nachhinein ist es erstmal leicht zu sagen, aber für mich wäre es besser gewesen, er wäre nie nach Australien gereist und hätte sich einfach direkt nur auf die Sandplatzsaison fokussiert, weil ja, Australien kein sonderlich guter Ort für ihn, was seine Gesundheit betrifft. Und es war jetzt keine große Verletzung, aber sie hat sich halt doch länger hingezogen und irgendwie hat es alles andere so ein bisschen nach hinten verschoben, was wir eben jetzt gerade das Ergebnis sehen, weil was Nadal jetzt macht, ist im Prinzip das, was andere im Training machen. Nur er braucht eben vor Paris noch Matchpraxis. Deswegen nimmt er eben an Turnieren teil und nimmt diese frühen Niederlagen in Kauf. Weil für seine Maßstäbe, auch mit Berücksichtigung des Alters, ist er für mich nicht matchfit wirklich. Klar, Sieg gegen Kuboje habe ich auch gesehen, habe ich das ganze Match gesehen. Seine Grundschläge sahen echt schon ganz gut aus. Sein Überkopfball ist selbst mit ledierten Bauchmuskeln besser als der von Djokovic. Das hat er uns gegen Rüd nochmal eindrucksvoll demonstriert. Ja, ist seine einzige Schwäche, aber die ist immer wieder erstaunlich. Nein, aber zurück zu Nadal gegen Kuboje. Da war natürlich sein Gegner auch ein bisschen hypernervös, muss man sagen. Hat Nadal jetzt körperlich auch wenig getestet, was, wie du schon erwähnt hast, de Minaur dann in der Runde danach getan hat. Der gab ihm dann weniger Fehler und dann haben wir auch besser gesehen, wo Nadal halt steht. Mhm. Sein Niveau ist echt für eine Stunde echt mehr als ordentlich, kann da voll mithalten, aber wenn es der Gegner halt wie de Minaur richtig körperlich macht, dann lässt er danach schon zunehmend nach. Die Fitness ist eine Baustelle, auch die Sprints nach vorne. De Minaur hat so häufig Stops gegen ihn eingesetzt. Also bin ich gespannt, wie viel er da noch aufholen kann. Vielleicht sogar das größere Problem ist halt der Aufschlag. Er hat ja da sogar die Aufschlagbewegung wenig verändert, um diesen Bauchmuskelbereich zu schützen. Klar war er nie einer, der jetzt mit 200 km/h aufs Sand aufschlug. Aber ich habe mir jetzt schon seine Zahlen auch mit der Sandplatzsaison 2022 verglichen und ihm fehlen halt im Schnitt gut 15 km/h. Mhm. Zuletzt sah es im Training ein bisschen besser aus, aber halt sehr schwankend, sehr unkonstant alles. Und für mich ist jetzt wirklich das Spannendste, aber was er selbst nach der Niederlage gegen de Minaur sagte. Er ließ ja schon raushören, dass er in Barcelona noch, ja, schon bewusst auch noch ein bisschen zurückgehalten hat, nichts riskieren wollte, sich quasi rantastet, was sein Körper schon kann, ohne zu überziehen und zu riskieren. Und das haben andere sicher auch schon gemacht, aber es ist halt so ziemlich das Gegenteil von dem, was wir von Nadal in der ganzen Karriere von ihm gesehen haben. Und er versucht halt jetzt Schritt für Schritt mehr in Madrid und Rom reinzukommen und ein bisschen mehr zu machen. Und dann wäre Paris das Turnier, was es laut ihm wert ist, alles rauszuholen und sogar dafür zu sterben, wie es Nadal sagte. Also da hört man schon raus, dass er vielleicht sogar eine Verletzung riskieren würde. Wobei ich bei der aktuellen Verfassung eher überlege, ob es nicht smarter wäre und Olympia sogar mit Best of Three seine größere Chance wäre.
Ja, da muss ich nämlich mal kurz reingehen, weil das glaube ich nämlich auch momentan ist das so schwer vorstellbar, finde ich. Lass den vielleicht Roland Garros erste Runde gewinnen, aber er braucht vielleicht, sagen wir, 4 Sätze und dann liegt er vielleicht in der zweiten Runde aus irgendeinem Grund 1-2 hinten. Da fällt es doch momentan schon schwer, irgendwie dran zu glauben, dass er das dann noch so alles so drehen kann, oder? Also ich find's momentan schwierig vorstellbar.
Nee, da gehe ich mit. Also wie gesagt, es ist Schritt für Schritt, aber 7-mal Best of 5, was ja theoretisch nötig wäre, um den Titel zu holen, schwierig. Also gerade auch umgesetzt, kann super schweren Draw haben. Wir müssen abwarten. Nadal sollte man nie abschreiben. Aber ja, ich bin jetzt erstmal gespannt, was in Madrid passiert. Erste Runde gegen Darwin Blanche, der halt 2007 geboren wurde. Mehr als 21 Jahre Altersunterschied, was auch absoluter Rekord bei einem ATP Masters 1000er ist. Mhm. Also das sollte Nadal sich da durchsetzen, hast du erwähnt, erneut de Minaur. Schwierig, aber an sich fände ich es auch spannend, weil er und auch wir können dann seine Entwicklung ein wenig sehen, kommt er näher ran, geht's vorwärts. Ja, trotzdem, also mal schauen. Ich glaube trotzdem, dass keiner ihn in der ersten Runde unbedingt treffen will, egal wer du bist. Wobei, Jannik Hanfmann hat sich da auf Nachfrage von Sophie indirekt sogar fast drum beworben, aber ich glaube, man hört, dass er es direkt danach auch wieder bereut hat.
Parallel zu ihnen hat auch Rafael Nadal heute sein Comeback gegeben, hat auch gewonnen. Sie haben das mal als härteste Aufgabe überhaupt beschrieben, als Sie im Roland Garros gegen ihn gespielt haben. Würden Sie das trotzdem gerne nochmal erleben oder sagen Sie, diese eine Erfahrung reicht Ihnen?
Nee, natürlich, wenn Rafa gegenübersteht, vor allem wer weiß, wie lange noch spielt, nehme ich natürlich. Vielleicht ist es dieses Jahr ein bisschen leichter. Dann kommt Karma, genau. Aber gegen Rafa zu spielen ist immer irgendwo eine Ehre. Es ist eine tolle Erfahrung und ich hoffe, dass er hoffentlich gesund ist und dass er nochmal richtig angreifen kann.
Ja, da ist er wieder ein Stück zurückgerudert, kann man glaube ich so sagen. Hat er sich selbst wieder eingefangen. Weil Madrid gerade losgeht, es gibt da ja auch im Doppelbereich neue Regularien. Weiß nicht, wie intensiv du dich damit beschäftigt hast. Die werden da jetzt zum ersten Mal getestet. Unter anderem soll es mehr Einzelspielern möglich sein, am Doppelwettbewerb teilzunehmen. Also es ist irgendwie so der Versuch, das Ganze aufzuwerten. Es gibt dazu auch noch eine 15-Sekunden-Regel bei dem Aufschlag und vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen eintauchen.
Ja, also es kam halt alles so plötzlich. Also das hat man auch bei den Doppelspielern in München rausgehört. Das ist jetzt einfach ein Testballon, um die Doppelkonkurrenz ein wenig attraktiver zu machen. Ja, weil es bei Tennis, Nicht-Tennis-Nerds macht schon einen signifikanten Unterschied, ehrlicherweise. Da ist das Interesse am Doppel oft sehr gering. Es fühlt sich schon wie eine kleine Abwertung der Spezialisten an, finde ich, weil es wird halt versucht, mit anderen Regeln mehr Einzelspieler in diese Konkurrenzen zu kriegen. Klar, die haben in der Regel halt eine größere Bekanntheit und locken so mehr Zuschauer an. Der Rest der Änderungen richtet sich ja eigentlich alle auf das Ziel, mehr Ballwechsel in kürzerer Zeit zu kriegen, weil damit man halt auch, ja, auch für die jüngere Generation attraktiver bleibt, die da vielleicht nicht so viel Geduld haben. Wobei ich diese Änderung mit den 15 Sekunden bei Ballwechsel unter 4 Schlägen schon witzig finde, also dass man nur 15 Sekunden Zeit für den nächsten Aufschlag hat, wenn der Ballwechsel davor so kurz war, weil speziell im Herrendoppel sind das halt gefühlt 80% der Ballwechsel.
Ja, und manchmal muss man vielleicht auch überlegen, wie viele Ballwechsel hatten wir, wie viele Ballberührungen hatten wir denn jetzt eigentlich?
Weiß ich auch nicht, ob der Schiedsrichter das dann ansagt, aber gut, ja. Du siehst es halt an der Uhr, wenn es halt bei 15 Sekunden angeht. Aber klar, ich hoffe, der Schiedsrichter verzählt sich nicht, sonst könnte es da Ärger geben. Ich weiß halt auch nicht, ob man es testet, schon mal, ob es grundsätzlich denkbar ist, um sich dann später ans Einzel zu wagen. Weil mit der Einschränkung mit den maximal 4 Ballwechseln finde ich da sogar leichter durchführbar als im Doppel, weil im Doppel besprichst du dich auch noch. Das kostet ja auch ein wenig Zeit. Also da bin ich gespannt, wie das so aufgeht. Ich gebe dir noch eine andere Sache mal, wenn wir über Änderungen sind, mit. Weil ich weiß, dass das sehr umstritten ist. Ich habe selbst auch noch nicht die richtige Lösung, aber obwohl ich keine Farbsehschwäche habe, fand ich es in Monte Carlo, wenn die Sonne durchstand, echt teils schwer, den Ball zu erkennen im Fernsehen. Es gab ja früher, wo in Madrid schon der blaue Court getestet wurde, und ich weiß, Spieler haben da gesagt, es ist rutschiger gewesen, aber das ist ja durchaus eine Sache, wo man der Formel liegt und wo man besser hinkriegen kann. Also das ist jetzt kein Problem, was jetzt gar nicht lösbar wäre. Und es sieht komisch aus. Ich als Zuschauer vor Ort, Leute, ich mag wirklich auch diese übliche rote Farbe, versteht mich da nicht falsch. Vielleicht ist auch eine Änderung der Ballfarbe einfacher. Die waren früher ja auch nicht immer gelb. Ich werfe es nur mal zu dir rüber, weil ich finde es für neue Zuschauer, die Ballwechsel noch nicht so einschätzen können, oft sehr schwer fällt, glaube ich, dann so ein Match auf Sand zu verfolgen, wenn da die Lichteinstrahlung ein bisschen ungünstig ist. Was meinst du denn dazu?
Keine Änderung, bitte. Das muss, meiner Meinung nach, sollte das so bleiben. Mir ist es auch aufgefallen am Fernseher. Die Frage ist dann immer, wie ist es für die Spieler und wie ist es tatsächlich vor Ort? Dass das Fernsehbild manchmal ein bisschen schwierig zu verfolgen ist, das kennen wir auch. Aber eigentlich, wenn ich an die letzten Jahre auch Roland Garros und sowas zurückdenke, dieser gelbe Ball auf diesem roten Untergrund, das ist doch eigentlich schon ganz gut zu erkennen gewesen. Und da jetzt irgendwie den Ball andersfarbig zu machen, also ich glaube, ja, je nachdem, wie die Sonne dann mal steht, kann das mal ein bisschen schwierig sein, aber da müssen wir durch. Und irgendwie möchte ich dieses Bild im Vergleich dann auch zu diesem blauen Hardcourt, wie wir den häufig haben, Australian Open oder US Open, dann der grüne Rasen und dann aber der rote Sand, das ist doch eigentlich, ich finde, das sollte meiner Meinung nach genauso bleiben.
Die Fernseher werden ja auch immer besser, insofern wird das Problem vielleicht gelöst. Und
vielleicht.
Ja, bei Roland Garros hast du schon recht, da ist es eigentlich auch besser. Ich finde wirklich, in Monte Carlo fand ich es teilweise nicht schön, und da den Ballwechsel zu verfolgen.
Ja, für Neulinge ist vielleicht was dran, aber da muss man sich vielleicht auch ein bisschen reinfuchsen. Zum Doppel übrigens, ich glaube, ihr habt da noch mehr Töne reinholen können, sowohl von Dominik Köpfer als auch von Sascha Zverev. Da sind auch kontroverse Meinungen mit dabei, oder?
Ja, die sehen das durchaus verschieden, was so Regeländerungen im Tennis betrifft. Das hören wir uns jetzt mal an.
Ja, ich weiß nicht, Tennis ist ja schon ein langweiliger Sport. Also für die Zuschauer, ja, sitzen alle da und klatschen. Wenn du zum Fußball gehst oder zum Eishockey, es muss jetzt nicht unbedingt gepöbelt werden hier vom Seitenrand. Aber ich denke, die Regel in Madrid, ich glaube, da dürfen die Zuschauer auch aufstehen, rumlaufen. Das ist im College genau gleich und dort stört es auch niemanden. Es ist wie am Anfang hier in der Pandemie, wo er das Handtuch selber holen musste, hat es am Anfang auch jeden gestört und jetzt ist es ganz normal geworden. Deswegen glaube ich, dass Veränderungen nach einer Zeit dann auch wieder normal werden. Und ich glaube nicht, dass es schaden kann.
Ja, darüber wird ja auch jetzt schon seit 10 Jahren gesprochen, oder seitdem ich auf der Tour bin, höre ich das immer wieder. Was kann man ändern? Weiß nicht, wir ändern irgendwie andauernd die zwei zwischen den Punkten, dann ändern wir das Warm-up-Time am Ende des Tages. Wenn es interessante Spieler gibt, wie ein Alcaraz, wie ein Sinner, oder wie wir halt die letzten 20 Jahre mit Federer, Nadal und Djokovic gehabt haben, dann ist es völlig egal, was für Regeln es sind, weil dann kommen die Zuschauer, um diese Spieler zu sehen. Und am Ende des Tages, wenn der Tennissport halt diese wirklich attraktiven Spieler hat, dann ist es eigentlich völlig egal, glaube ich. Ich glaube, dass die Tennissportart eine der ältesten Sportarten der Welt ist. Und so viel Historie hat, so viel einfach Geschichte auch im Tennissport ist, dass man jetzt nicht unbedingt die Regeln ändern muss. Also ist genauso, wenn man sagt, im Fußball anstatt 90 Minuten spielen jetzt 85 Minuten. Ändert sich jetzt großartig was, weiß ich jetzt nicht. Deswegen, ja, ich glaube, dass die Tennissportart, so wie sie ist, auch so bleiben sollte.
Okay, und dann machen wir jetzt den Schwenk rüber zu den Damen in Stuttgart. Porsche Tennis Grand Prix, eines der beliebtesten, wenn nicht sogar das beliebteste Turnier auf der WTA-Tour, ist schon mehrfach dazu gekürt worden. Die Top 4 sind am Start gewesen. Rybakina hat das am Ende dann gewonnen. Was sind deine Erkenntnisse?
Ja, also erstmal muss ich kurz sagen, dass ich aufgrund der Tage bei dem WTA Open ein bisschen weniger von Stuttgart mitgekriegt habe als sonst. Deswegen werde ich bei Sabalenka auch an dich abgeben, da du sie ja auch kommentiert hast. Aber Świątek, Rybakina und Goff habe ich zumindest einmal gesehen. Und dann fange ich einfach mit der Turniersiegerin an, die ja einen Porsche kriegt, aber leider keinen Führerschein hat. Rybakina kommen die speziellen Hallenbedingungen in Stuttgart da schon entgegen. Aber sie spielt auch so ein gutes Jahr, muss man sagen. Also sie hat jetzt trotz ihrer gesundheitlichen Probleme wirklich 3 Turniere schon gewonnen, stand bei 2 weiteren im Finale. Also sie ist aktuell die größte Herausforderin von Świątek, keine Frage. Führt das Head-to-Head 4-2 mit Świątek. Also man kann sie schon als kleine Angstgegnerin auch sehen. Würde dennoch sagen, dass das auf Hartplatz ein bisschen gravierender ist. Da sehe ich Rybakina auch vorne auf Sand, schiebt sich schon eher zusammen, beziehungsweise in Paris und Rom zum Beispiel würde ich Świątek immer noch vorne sehen. Trotzdem würde ich mich da über ein Duell sehr freuen der beiden, weil ich glaube, dass es Rybakina Świątek schon unangenehm machen kann wie kaum eine andere, vielleicht nur Ostapenko. Das hat man in Stuttgart ja wieder gesehen. Das war ein super enges Duell, hätte in beide Richtungen gehen können. Aber Świątek hat da einige Breakchancen verschleudert, war, glaube ich, zwischenzeitlich bei 1 von 10 genutzten. Und ihr fehlen manchmal ein bisschen, finde ich, die Mittel, um so einen Ballwechsel auch eine andere Richtung zu geben. Wie es eine Barty halt zum Beispiel immer konnte, da ein Slice oder irgendwas anders ans Netz, keine Ahnung. Aber Rybakina weiß halt ziemlich genau, womit sie bei Świątek rechnen kann. Und Świątek tut sich dann noch ein bisschen, immer noch schwer. Also sie kriegt diesen Aufschlag von Rybakina, der auch echt gut ist, irgendwie nicht gelöst. Also da tut sie sich sehr schwer mit den Returns. Andersrum attackiert Rybakina die Aufschläge von Świątek sofort, setzt sie unter Druck. Und für mich ist jetzt eher die Frage, löst das was aus in Świąteks Kopf, dass sie auf Sand jetzt auch gegen Rybakina verloren hat, weil die einzige Niederlage bisher auf Sand gegen die war eine Aufgabe. Aber ich würde es an ihrer Stelle jetzt sagen, ja gut, das Stuttgart sind halt spezielle Bedingungen. Das ist jetzt in Paris und so anders. Deswegen mal schauen, ob das was mit ihr was macht. Und zu Goff nur kurz. Also die spielt für ihre Verhältnisse, finde ich, schon seit Monaten nicht gut. Ist für mich erstaunlich, wie die sich halt mit ihrem Kampfgeist und teils auch einfach nur ihren besseren Nerven als ihre Gegnerin oft noch zu ein, zwei Runden weiterkämpft, als es von ihrem Spiel eigentlich sein dürfte. Auch diesmal gegen Marta Kostyuk, das war teils echt wild. Gut hat sie eigentlich nur gespielt, als sie die ganzen Matchbälle gegen sich hatte, auch wenn es am Ende diesmal nicht ganz reichte. Der Aufschlag ist völlig weg, also entweder ruft sie nochmal Rottig an oder ich weiß auch nicht, weil die Doppelfehler von ihr, der Ball bleibt da nicht an der Netzkante hängen, denn der schlägt in der Netzwurzel ein. Mhm. Ich bin echt gespannt, ob sie das bis French Open in den Griff kriegt. Und ja, Sabalenka würde ich gerne an dich abgeben, weil die muss natürlich gerade auch einiges verarbeiten. Daher sicher schwer zu bewerten, aber du hast jetzt ein Match von ihr kommentiert. Was hast du denn für einen Eindruck von ihr?
Ja, gehe ich gleich gerne drauf ein. Ich wollte auch noch so ein bisschen allgemein sprechen, weil ich habe an dem Freitag die erste Viertelfinals-Session kommentiert. Das war Rybakina gegen Paolini und Sabalenka gegen Vondrousova. Und ich hatte so insgesamt das Gefühl, klar, du hast die Bedingungen auch schon angesprochen, das ist jetzt nicht ein Sandplatz wie sonst überall auch da mit der Halle und der Boden, das ist durchaus alles ein bisschen steriler und anders. Aber ich finde, man hat schon gemerkt, dass es jetzt der Wechsel gewesen ist von Hardcourt auf Sand. Ich habe bei vielen dann schon auch immer wieder so Flüchtigkeitsfehler festgestellt. Auch eine Rybakina, die das Turnier gewinnt, hat bis aufs Finale immer einen Satz abgegeben und auch gegen Paolini zum Beispiel, das war auch lange relativ offen. Und dann zu Sabalenka. Ja, auch gemischt. Jetzt muss man natürlich bei ihr, haben wir in der letzten Folge ja kurz thematisiert, da sind im Hintergrund ja tragische Dinge passiert, brauchen wir jetzt nicht nochmal aufmachen, das Thema, aber das muss man immer vielleicht noch so im Kopf haben. Hat auch immer mal wieder mit Doppelfehlern zu tun gehabt in diesem Match gegen Vondrousova. Hat eigentlich die letzten 4 Matches gegen sie gewonnen, hatte einen 4-2 Head-to-Head. Naja, aber auch immer wieder dieses Thema mit den Unforced Errors und vielleicht will sie diesen Titel und dann auch diesen Porsche auch irgendwie ein bisschen zu sehr. Hat ja in den letzten 3 Jahren da schon im Finale gestanden und ja, ist dann immer so ein bisschen, wie man das von ihr kennt, so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand und wenn es dann nicht so läuft, dann so unruhig und dann ist sie genervt und also da fehlte mir so ein Stück die Ruhe. Und die hatte natürlich auf der anderen Seite, das war ganz interessant, das zu verfolgen, Vondrousova auf jeden Fall ganz doll. Also die hat das so routiniert und ruhig runtergespielt, auch immer wieder mit ihrem hohen Linkshänder-Topspin in die Rückhand von Sabalenka. Also es war ganz interessant, das zu beobachten, das vielleicht dazu an dieser Stelle. Ansonsten noch, Stichwort positive Überraschung, Stefan. Wer ist dir bei den Damen ansonsten positiv aufgefallen in der letzten Zeit?
Ja gut, Kostyuk habe ich ja letzt schon erwähnt gehabt. Da ist es recht offensichtlich. Die hat jetzt bei den letzten 3 Turnieren 2-mal das Finale erreicht. Einmal da war sie im Halbfinale an Świątek gescheitert. Also das ist nicht so schlecht. Galt ja schon früher als großes Wunderkind. Ich habe mal nachgeguckt. Meine erste Personalie über sie habe ich 2018 geschrieben. Da war Kostyuk noch 15. Und damals stand schon, dass Kostyuks größtes Problem ist, ihre Emotionen im Griff zu haben. Klappt jetzt inzwischen sicher besser, aber sie ist immer noch nicht für ihre Nervenstärke bekannt. Deswegen, ja, auch gegen Goff hat sie bei den Matchbällen ganz schön gewackelt, hat es aber am Ende dann mit ein bisschen Unterstützung durchbekommen. Und ich finde schön, dass sie es einfach jetzt konstant dahin kriegt. Platz 20 in der Weltrangliste jetzt als Belohnung. Und ich traue ja schon auch noch einen Sprung Richtung Top 10 zu. Viel mehr bin ich unsicher, muss ich sagen, weil, also gerade so die Top 4, Świątek, Goff, Sabalenka, Rybakina, die haben halt irgendwie alles noch so irgendwas, so eine Waffe, was sie auszeichnet und die fehlt ihr ein wenig, das hat man auch gegen Rybakina gesehen. Bei ihr ist alles solide, athletisch ist sie echt gut, deswegen, das führt dann gegen Goff oft zu ein bisschen absurden Duellen, wo halt beide sich da in ewig lange Ballwechsel verwickeln und die Nerven beider Spielerinnen strapaziert werden. Und naja, aber gucken wir mal. Ich meine, Kostyuk ist immer noch erst 21, auch wenn sie schon gefühlt ewig auf der Tour ist.
Ja.
Ansonsten, Sloane Stephens hat ja parallel neben dem Turnier in Stuttgart überraschend ein Turnier in Frankreich gewonnen, spielt jetzt gerade ein Match gegen Trevisan, hat schon 6-3, 5-3 geführt und befindet sich jetzt natürlich wieder im dritten Satz. Deswegen, man muss bei ihr immer abwarten, bevor man da irgendwie ansteigende Form, die wirklich dauerhaft hält, glaubt. Trotzdem, die kann halt so eine überragende Woche jederzeit hinlegen, war schon im French Open Finale, also das ist so eine Spielerin, die will, glaube ich, keiner früh im Draw bei sich sehen, die ist so unberechenbar. Und dann noch Emma Raducanu, die zwar kein Finale jetzt erreichte, aber trotzdem ansteigende Form zeigt. In die Wales hat sie schon gut gespielt, in Stuttgart jetzt nochmal einen draufgelegt, hat Świątek über 2 Stunden wirklich gefordert, was die auf Sand nicht gewohnt ist. Und dann noch klarer Sieg gegen Noskova und gegen Kerber, also Aufschlag von Raducanu ist besser geworden, das hat sie auch selbst angemerkt, aber auch die Vorhand, finde ich, ist nicht ihr bester Schlag, aber die ist jetzt wieder gefährlicher, richtet mehr Schaden an, also die würde ich auch in den nächsten Wochen beobachten.
Absolut, das hat Spaß gemacht, ihr dazu zu gucken. Ich war letztes Jahr ja auch vor Ort, das war dann kurz bevor sie sich diesen ganzen Operationen da unterzogen hat und jetzt hat sie das überstanden und jetzt hat sie sich hier echt sehr positiv zurückgemeldet, das finde ich auch sehr gut, wenngleich man auch sagen muss, gegen Kerber 6-2, 6-1 aus der Sicht von Kerber ist das natürlich ganz schöne herbe Klatsche. Ich habe von dem Match allerdings nichts gesehen, nur gelesen, dass es etwas knapper gewesen sein soll, als es dann letztendlich ausgesehen hat. Ich weiß nicht, hast du davon was gesehen?
Ja, doch, es war nach dem BMW Open, aber die haben zum Glück an dem Tag so lange gespielt, dass ich mir um 22 Uhr noch anschauen konnte. Mhm. Also in Stuttgart das ging ja dann bis in die Nacht, weil es da nur lange Matches gab. Also ich stimme zu, es war enger, als das Ergebnis war. Gleichzeitig war Raducanu aber schon die bessere Spielerin und hat schon aufgezeigt, dass Kerber noch so ein paar Baustellen hat, an denen sie arbeiten muss. Also ja, ich finde irgendwie, es ist halt jetzt alles so ein bisschen Aufgalopp Richtung Rasen bei Kerber. Aktuell, ja, also ich würde jetzt nicht keine Wunderdinge auf Sand erwarten. Mal schauen, vielleicht früher war mal Stuttgart ihr bestes Sandplatzturnier. Das lässt dann nichts Gutes erahnen, aber vielleicht ist es jetzt so mit zunehmendem Alter, dass sie vielleicht sogar auf den langsameren Belegen sich ein bisschen leichter tut. Schauen wir mal.
Ja, und wir müssen auch mal schauen, ob sie denn vielleicht dann beim Billie Jean King Cup irgendwann wieder dabei sein wird. Jetzt hat es ja da kürzlich auch wieder das Duell gegen Brasilien gegeben. Auch das hat es ein Jahr zuvor, das war damals direkt vor dem Porsche Tennis Grand Prix in Deutschland gegeben. Diesmal also auswärts, das haben die Deutschen aber mit 3-1 gewonnen. Finde ich eine starke Leistung, weil Beatrice Haddad-Meyer da vor Ort auszuschalten. Laura Siegemund hat das geschafft, hat das 1-0 gemacht. Tatjana Maria hat gegen Pigossi gewonnen. Da stand es erstmal 2-0. Das war schon mal sehr beruhigend. Dann verliert Friedsam gegen Haddad-Meyer mit 1-2 und Siegemund am Ende macht den Deckel drauf gegen Alves. Das war vor dieser Kulisse und wir wissen auch, wie laut das da teilweise werden kann. Ich habe auch mal Davis Cup vor Ort, aber ein Match kommentiert, weiß ich noch, Deutschland gegen Brasilien und da war richtig was los, das ist gar nicht so einfach.
Ja, das war 10.000 Zuschauer, wurde da gesagt, aber gibt es irgendjemand, den du da, wenn 10.000 Leute gegen dich sind, den du da lieber sehen willst als Laura Siegemund?
Also, nicht wirklich, ja.
Die lebt doch für sowas, also die gibt das denen auch nur zu gern zurück. War auch die Matchwinnerin, müssen wir ganz klar sagen. Aber natürlich auch Maria sehr stark, fühlt sich auf südamerikanischem Sand sehr wohl, hat er da auch schon Turniere da in Bogota gewonnen. Aber ja, wie du, sehr stark auf Erfolg, also wie du sagst, das ist schön, dass wir wieder bei den Finals dabei sind. Bei allem Jubeln mit einem kleinen Nebensatz noch erwähnt, also unsere erfahrenen Damen retten uns da gerade ein wenig, weil Eva Lys wurde dann spät noch nominiert, aber ansonsten waren alle mindestens 30 Jahre alt und also unser Nachwuchs tut sich gerade schon ein bisschen schwer. Julia Niemeyer ist gerade auch wieder Quali in Madrid raus. Dann richten sich halt doch die Augen dann eher wieder auf die Erfahrenen, auch auf Kerber. Ich sag mal schauen, vielleicht ist sie bei den Finals dabei. Sind ja dann, glaube ich, November wieder. Mal schauen. Apropos Kerber, eines der besten Rasenmatches, was ich bei den Damen je gesehen habe, glaube ich, war Kerber gegen Muguruza, Wimbledon 2017. Und da gibt es ja jetzt die Neuigkeit, dass Kerbers damalige Bezwingerin jetzt leider auch ihre Karriere für beendet erklärt hat.
Ja, Garbine Muguruza, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich hatte sie über die letzte Zeit schon so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich weiß gar nicht, ob das beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal war. Irgendwann hattest du sie in unserem Pickspiel nochmal mit reingenommen, oder?
Ja, aber das war wenn dann das vorletzte Jahr. Also letztes Jahr war ich definitiv nicht mehr so verrückt.
Ja, genau. Ja, also ich weiß nicht so richtig, also Anfang 2023 das letzte Match bestritten, deswegen vielleicht auch schon so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber klar, French Open gewonnen, Wimbledon gewonnen, aber ich habe mich, vielleicht liegt das auch daran, dass ich so richtig mit diesem Tennis-Kommentar und so, wie ich das heute verfolge, das habe ich ja noch nicht so viele Jahre vorher gemacht, da habe ich zwar die Tennisszene auch verfolgt, aber natürlich nicht so intensiv, deswegen habe ich nicht so diese ganz prägenden Erinnerungen an sie, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also ich meine, ich sehe es auch ein bisschen anders als bei Kontaveit damals, als die ihre Karriere beendet hat, weil ich finde es zwar auch schade, dass Muguruza nicht mehr spielen will oder man sie nicht mehr spielen sieht, aber sie wird ja nicht durch ihren Körper gezwungen, sondern macht es einfach, weil sie jetzt mit 30 Jahren auch die Lust ein bisschen abhanden gekommen ist und sie gern andere Dinge machen will. Und das ist ja eine schöne Sache. Sie hat in ihrer Karriere alles erreicht, war Nummer 1, hat 2 Grand Slams gewonnen, hat die WTA-Finals gewonnen. Sie ist die einzige Spielerin in der Geschichte, die sowohl Serena als auch Venus Williams in einem Grand Slam-Finale geschlagen hat. Wenn du sagst, Momente, wo, also ich kann mich immer noch an Momente erinnern, beziehungsweise an ein Match, wo sie als ungesetzte Spielerin Serena vor 10 Jahren bei den French Open mit 6-2, 6-2 vom Platz schoss. Das werde ich nie vergessen. 4 Jahre später hat sie dann im Finale sich erneut gegen Serena durchgesetzt. Bei ihren Fähigkeiten ist klar, also finde ich 2 Grand Slam-Titel fast sogar ein bisschen wenig. Ich hätte ja locker 5-8 gegeben. Aber es läuft halt nicht immer, wie man denkt. Und viele würden natürlich alles drum geben, wenn sie 2 Grand Slam-Titel gewonnen hätten in ihrer Karriere. Sie hat viele inspiriert, auch in ihrer Heimat oder in Südamerika mit ihren Wurzeln da. Paula Badosa hat geschrieben, dass Muguruza für sie wie ein Spiegel war, seit sie klein war und dem sie so ein bisschen gefolgt ist. Insofern, man kann Muguruza nur das Beste wünschen. Mal sehen, ob wir sie irgendwie nochmal bei Legenden-Matches oder sogar als Trainerin sehen. Ich würde jetzt nicht drauf wetten, aber mal schauen. Und weil ich es jetzt erwähnt habe, bei Badosa hoffe ich übrigens auch sehr, die hast du ja diesmal gepickt gehabt, dass deren Karriere noch länger geht, weil dir das der WTA ja gesagt, dass Ärzte ihr sogar sagten, dass die Fortsetzung ihrer Karriere schwierig wird mit ihren Rückenproblemen. Und sie hat probiert nun Cortison-Injektionen aus, also da drücken wir echt die Daumen, dass das anschlägt.
Absolut, da drücken wir natürlich die Daumen, dass das wieder besser wird. Stefan, dann sind wir für heute durch. Erstmal natürlich vielen Dank an dich und dein Team für die ganzen Stimmen, die ihr eingeholt habt.
Ja, sehr gerne. Ich hoffe, es hat auch unseren Hörern gefallen.
Da gehe ich mal ganz fest von aus und dann hören wir uns wieder am 7. Mai, also nach Madrid und quasi vor Rom mit der nächsten Folge Crosscourt. Für heute soll es das gewesen sein.
Und dann eventuell mit großen Neuigkeiten, weil dieser Tage wird ja in Madrid hinter den Kulissen fleißig diskutiert, was die Zukunft des Tennissports betrifft. Also da sind wir alle gespannt. Euch eine gute Zeit und ja, bis dann.
Ah, spannend. Okay, ciao, ciao.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, 2-mal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.